Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft im Fall des massiven Corona-Ausbruchs im Schlachthof bei Gütersloh. Darüber wollen wir gleich berichten. Wir blicken außerdem nach Berlin und nach Brüssel, wo jeweils intensiv über viele Milliarden Euro debattiert wurde. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen rund 900 Geflüchtete aus den überfüllten Lagern auf den griechischen Ägäisinseln nach Deutschland holen. Und der Politiker Kalbitz darf weiter Mitglied der AfD bleiben. So hat es zumindest vorläufig ein Gericht in Berlin entschieden. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich mit US-Atomwaffen in Deutschland, der sogenannten nuklearen Teilhabe. Reda-Wiedenbrück im Landkreis Gütersloh, Heimat des Fleischimperiums der Familie Tönjes und Standort von einem der größten Schlachthöfe Europas. Schlachtung und Produktion ruhen stillgelegt wegen des aktuellen Corona-Ausbruches im Werk. Mindestens 700 Menschen haben sich angesteckt, Tausende sind in Quarantäne. Die Schulen im Landkreis deshalb wieder geschlossen. Die Wut rund um Gütersloh ist groß, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Jörg Brückel berichtet.
Unter denen die Strafanzeige gestellt haben, befindet sich auch die Bielefelder Grüne Bundestagsabgeordnete Britta Hasselmann. Derzeit prüft nun die Staatsanwaltschaft Bielefeld, ob wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt werden soll. Danach gibt es dann möglicherweise weitere Ermittlungen. Tönjes hat inzwischen volle Kooperation zugesagt, falls ermittelt werden sollte. Unterdessen werden die Corona-Tests auf dem Gelände der Schlachtfabrik in Reda-Wiedenbrück weiter fortgesetzt. Inzwischen mit Hilfe der Bundeswehr. 25 Soldaten sind am Vormittag eingetroffen. Sie sollen die notwendigen Dokumentationen durchführen. Die Soldaten konnten deshalb so schnell eingesetzt werden, weil es so etwas wie eine Corona-Eingreiftruppe gibt, erklärt Oberstleutnant Uwe Kort.
Naja, die Soldaten sind schon seit Wochen und Monaten, eigentlich mit Beginn der Corona-Krise, identifiziert worden und benannt worden als sogenannte helfende Hände. Insgesamt hat die Bundeswehr 15.000 dafür vorgesehen, die also wissen, dass sie wo auch immer zum Einsatz kommen können, innerhalb einer bestimmten Vorwarnzeit.
Damit zügig getestet werden kann, hat Tönjes gestern auf seinem Gelände umgebaut. Noch immer müssen über 5.000 von den insgesamt 6.400 Mitarbeitern aus Produktion, Technik und Hausservice getestet werden. Auf mehreren Spuren wird parallel von den Helfern der Johanniter, des Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienst und jetzt auch von der Bundeswehr getestet. Das alles unter einem Schutzdach für Lkw. Allerdings wächst bei Tönjes derzeit die Sorge, dass Mitarbeiter die Quarantäne verletzen könnten und in ihre Heimatländer zurückreisen. Dazu Tönjes Sprecher André Vielstätte.
Wir appellieren sehr klar an Sie und fordern Sie auf, und Sie sind auch dazu verpflichtet, sich in der Arbeitsquarantäne zu befinden und nicht in Ihre Heimatländer zu reisen. Wir selber haben zusätzliches Personal eingestellt, was seit heute durch die Region fährt, was die Gemeinschaftsunterkünfte kontrolliert, was mit dem Mitarbeiter redet, was auch nochmal hier kommuniziert, damit die Regeln eingehalten werden.
Inzwischen eskaliert auch ein alter Streit im Unternehmen. Der mühevoll hergestellte Burgfrieden zwischen Clemens Tönjes und seinem Neffen Robert, dem Mitbesitzer des Konzerns, ist gestört. Robert Tönjes wirft Clemens Tönjes vor, das System der Werkverträge zu lange aufrechterhalten zu haben. Er fordert seinen Onkel Clemens auf, den Platz als Firmenchef zu räumen. Er fordert auch den Rücktritt der kompletten Geschäftsführung. Das kommentiert der Pressesprecher Vielstätte so.
Robert Tönjes hat sich der Öffentlichkeit über geäußert. Er hat uns in der Geschäftsführung im Unternehmen auch einen Brief geschrieben. Ich kann dazu nur sagen, wir wünschen uns, dass alle Gesellschafter sich so verantwortungsvoll und so viel Elan in dieses Unternehmen geben, auch in die Bekämpfung des Virus, wie das die Mitarbeiter und die Gesellschafter tun, die hier im Unternehmen jeden Tag tätig sind. Es hilft an der Stelle nicht, diese Äußerung öffentlich zu tätigen. Es geht jetzt um Krisenbewältigung.
Inzwischen sorgt selbst im Ruhrgebiet der Corona-Ausbruch für Unterrichtsausfälle. Jugendliche und Lehrer von 3 Schulen in Hamm wurden in Quarantäne geschickt, weil sich die Kinder von Tönjes Mitarbeitern angesteckt hatten. 50 Mitarbeiter leben dort. Teilweise sind sie auch schon erkrankt.
Jörg Brückel berichtete. Von Ökonomen und Wirtschaft hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung viel Applaus bekommen. Die Opposition sieht es nicht ganz so positiv. Vor dem Beschlussende des Monats will sie noch einiges verbessern. Mehr Hilfe für Bedürftige fordert sie zum Beispiel, weniger Schulden und eine dauerhafte Steuersenkung. Die Richtung aber, sie stimme. Viel Geld, um viele Probleme nach dem Corona-Shutdown anzugehen. Johannes Kuhn über die Debatte heute im Bundestag.
Ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro, eine Rekordneuverschuldung von 218 Milliarden Euro im Nachtragshaushalt. Auch SPD-Finanzminister Olaf Scholz gibt zu:
Was wir jetzt machen, kostet viel Geld. Und ich habe nicht nur großes Verständnis dafür, wenn dem einen oder anderen dabei mulmig wird. Ich bin auch froh darüber. Denn die Gefahr ist ja sehr, sehr groß, dass man in einer solchen Situation, wenn man schon viel Geld ausgibt, denkt, da gibt es ja kein Halten mehr.
Möglichst viele Schulden jetzt, dann mit einer angekurbelten Konjunktur ab 2021 in die wirtschaftliche Erholungsphase. Die Strategie der Bundesregierung ist bekannt und auch die Opposition hält Konjunkturimpulse für notwendig. Sie zweifelt aber daran, ob die Maßnahmen Wirkung entfalten könnten. Da wäre die Absenkung der Mehrwertsteuer in der zweiten Jahreshälfte. Die werde weder die Kunden besonders entlasten, noch den Firmen Zusatzeinnahmen bescheren, so die FDP. Sie sei vielmehr
ein irrer bürokratischer Aufwand. Es ist zunächst eine Belastung des deutschen Mittelstandes, diese Mehrwertsteuersenkung, meine Damen und Herren. Und Sie werden doch auch die Briefe der Mittelständler bekommen, die sich zurzeit beschweren. Die sagen, diese Umsetzung zum 1. Juli wird gar nicht rechtssicher funktionieren.
So der FDP-Finanzpolitiker Christian Dürr. Eine dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer und eine Sofortabschaffung des Solidaritätszuschlags wären sinnvoller gewesen. Die Linksfraktion wiederum warnt, die Schuldenbremse bestehe nach der Krise weiterhin. Es drohten Kürzungen. Am Ende könnten die Reichen gerettet und die Armen noch ärmer werden. Der linken Finanzpolitiker Fabio De Masi:
Sie müssen daher beantworten, wer nach der Wahl den Abwasch macht. Sind es wieder die Leute, die jetzt den Laden am Laufen halten? Meine Fraktion meint, nach der Pandemie muss es eine Vermögensabgabe für Milliardäre geben. Es ist Zeit, dass sich die Quants und Klattens fragen, nicht was dieses Land für sie tun kann, sondern was sie für dieses Land tun können.
Für Familien, Soloselbstständige und Hartz-IV-Empfänger wäre mehr drin gewesen, so die Linke. Eine Haltung, der sich auch Anton Hofreiter anschließt. Das Konjunkturpaket sei besser als befürchtet, so der grünen Fraktionsvorsitzende. Doch gerade bei den Projekten mit langfristiger Wirkung gelte:
Es gibt einen roten Faden, dass bei allen Maßnahmen sie nicht ausreichend entschlossen in die Zukunft investieren. Man ist froh inzwischen, wenn sie nicht einen größeren Schaden im Bereich der Energiewende anrichten.
Die Haushaltspolitikerin Birgit Malsack-Winkemann von der AfD wiederum hält den Corona-Lockdown der vergangenen Monate grundsätzlich für falsch. Ihr Urteil über das Konjunkturprogramm:
Das ist nur eine weitere Variante des DDR-Sozialismus.
Das Konjunkturpaket halte die Wirtschaft am Laufen, so dagegen die Unionsfraktion. Man werde allerdings genau fragen, wofür die einzelnen Ministerien die Mittel verwenden würden. Und dafür sorgen, dass die kommenden Jahre zur Konsolidierung genutzt werden. Dennoch ist die Übereinstimmung groß und so hätte der Spruch von CDU-Finanzpolitiker Andreas Jung auch aus dem Munde von Olaf Scholz kommen können.
Die schwarze Null von gestern ermöglicht den Wumms heute.
Um 130 Milliarden Euro ging es heute in Berlin, den Wumms, wie wir gerade gehört haben, wie Johannes Kuhn berichtete. Viel Geld will auch die Europäische Union in die Hand nehmen, um sich gegen die Folgen der Corona-Krise zu stemmen, mit dem sogenannten EU-Rettungsfonds. Doch darüber sind sich die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft weiter uneins. Ihr virtueller Gipfel ging deshalb mit einer Vertagung zu Ende. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Die Erwartungen an das Videotreffen der Staats- und Regierungschefs waren ohnehin schon gering. Im Vorfeld war klar gewesen, dass die komplizierten Fragen rund um das Wiederaufbaupaket der EU-Kommission und den damit zusammenhängenden nächsten EU-Haushalt nicht per Schalte gelöst werden könnten.
Leaders unanimously agreed that the severity of this crisis.
Die Staats- und Regierungschefs waren sich alle einig, dass die Härte dieser Krise eine ambitionierte gemeinsame Antwort rechtfertigt, eine, die Solidarität, Investitionen und Reformen verbindet. Und ich war froh, dass viele Spitzen darauf gedrängt haben, dass wir alles Erdenkliche tun müssen, um eine Einigung vor der Sommerpause zu erzielen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Was zu EU-Ratspräsident Charles Michel überführt, denn auf ihn kommen jetzt viele Gespräche mit den Hauptstädten zu, wie er auch selbst ankündigte.
I'm totally committed to start immediately real negotiations with the member states.
Ich bin bereit, sofort echte Verhandlungen mit den Mitgliedsländern zu beginnen und wir wollen Mitte Juli ein physisches Treffen in Brüssel ermöglichen. Sich von Angesicht zu sehen, im Zweifel auch in bilateralen Gesprächen im Nebenzimmer zu verhandeln, das ist offenbar unausweichlich, um sich einigen zu können, in welchem Umfang und vor allem zu welchen Konditionen Geld aus dem geplanten Wiederaufbauprogramm an die EU-Staaten fließen soll, damit die wieder ihre Wirtschaft auf die Beine stellen können. Die EU-Kommission Kommission hatte ein Volumen von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, Geld, das sie sich an den Finanzmärkten leihen will und das überwiegend als Zuschüsse und weniger als Kredite an die Länder weitergegeben werden soll. Die Schulden aus dem EU-Haushalt abzustottern, damit beginnen will die EU-Kommission ab 2028 für eine Zeit von 30 Jahren. Helfen sollen auch zusätzliche Einnahmequellen etwa durch EU-Steuern. Dass ein Kraftakt zur Bewältigung der Corona-Krise notwendig ist, darauf scheint man sich im Kreise der EU-Staaten einig zu sein, doch im Detail sind die Länder weit voneinander entfernt. Kanzlerin Merkel beschrieb die Trennlinien wie folgt.
An dem Volumen, da gibt es einige, die finden das Volumen zu hoch. Es gibt einige, die wollen nur Zuschüsse oder finden Zuschüsse sehr viel besser als Garantien. Andere sind voll auf Garantien ausgerichtet.
Ebenso ungeklärt, nach welchen Parametern das Geld verteilt werden soll. Ebenso offen, über welchen Zeitraum sich die Hilfe erstrecken soll.
Dauer des Programms, hier habe ich deutlich gemacht, dass wir die Zeit von 2021 bis 2024 sehr lang finden. Und wir sind auch der Meinung, dass wir mit der Rückzahlung der Gelder bereits in dieser Finanzperiode beginnen sollten. Das würde die Glaubwürdigkeit sehr erhöhen.
Aber Glaubwürdigkeit, das ist eine Kategorie, die die einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich definieren und die unklar erscheinen lässt, wie ein gesichtswahrender Kompromiss aussehen soll, mit dem alle leben können. Die selbsternannten sparsamen Vier, Österreich, Dänemark, Schweden und Niederlande, drängen darauf, dass die Hilfe vor allem in Form von Krediten kommt, die auch an Bedingungen geknüpft sind. Italiens Ministerpräsident Conte mahnte, dass das Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro nicht unterschritten werden dürfte. Sein Land ist mit am härtesten von der Corona-Krise getroffen und erwartet rasch Klarheit, was ihn offenbar auch mit Kanzlerin Merkel verbindet.
Deutschland setzt sich ein dafür, dass wir zu einer zügigen Einigung kommen, denn die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat noch einmal vorgetragen, was die ökonomischen Implikationen dieser Pandemie sind. Und sie sind schon sehr, sehr hart. Also es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass wir vor der größten wirtschaftlichen Herausforderung in der Geschichte der Europäischen Union stehen.
Die Kanzlerin im Bericht von Paul Vorreiter aus Brüssel. Rauswurf ist mit Blick auf Andreas Kalbitz wahrscheinlich nicht der richtige Begriff. Nach Auffassung der AfD ist er nämlich nie wirklich Mitglied der Partei gewesen. Seine Mitgliedschaft wurde annulliert. Dagegen wehrt sich der Anhänger des extrem rechten Lagers der AfD und setzt sich bei Gericht zunächst durch. Daniela Siebert, unsere Reporterin in Berlin. Wie hat das Berliner Landgericht denn heute entschieden?
Also das Ganze war ein voller Erfolg, Andreas Kalbitz. Die 63. Zivilkammer des Berliner Landgerichts hat allen wichtigen Punkten seines Eilantrags entsprochen. Das heißt, er bekam jetzt also eine einstweilige Verfügung, dass die AfD ihm alle Rechte als Parteimitglied belassen muss, bis das Bundesschiedsgericht der AfD entschieden hat. Die AfD muss ihm sogar schon jetzt am Montag die Teilnahme an der Sitzung des Bundesvorstands ermöglichen. Begründet hat das Gericht seine Entscheidung mit verfahrensrechtlichen Überlegungen, vor allem unter Verweis auf das Parteiengesetz. Denn die Kammer vermutet, die Entscheidung des Bundesvorstands zur Aufhebung seiner Mitgliedschaft, die sei vielleicht nicht richtig gewesen und diese möglichen Falschangaben im Aufnahmeantrag seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant.
Wie war denn die Stimmung im Gerichtssaal?
Ja, das war kurios. Also für politische Beobachter war es langweilig, denn Andreas Kalbitz selbst war nicht da. Auch keinerlei prominente Personen aus der Führungsetage der AfD. Für uns Reporter war das Ambiente auch sowieso sehr skurril, denn wir mussten unangekündigt Sicherheitsmaßnahmen erdulden, wie ich sie als langjährige Gerichtsreporterin wirklich nur von gravierenden Strafprozessen kenne, wo es um Terrorismus geht, Spionage oder Kriegsverbrechen. Wir mussten alle unsere persönlichen Sachen am Eingang des Gebäudes abgeben, bis hin zu Armbanduhr, Schreibsachen, Portemonnaie und Handy. Und das Ganze war bloß ein Zivilrechtsstreit. In der Verhandlung selber nachher haben die beiden Anwälte von Andreas Kalbitz und vom Bundesverband der AfD der dreiköpfigen Kammer ihre Sichtweisen präsentiert. Das lief alles weitgehend sachlich und dauerte gerade mal eine Stunde.
Welche Argumente wurden denn dabei ausgetauscht?
Also der Rechtsanwalt von Andreas Kalbitz pochte die ganze Zeit darauf, dass dieser eben nicht Mitglied der heimattreuen deutschen Jugend gewesen sei. Vielleicht irre sich da der Verfassungsschutz mit dieser Einschätzung, ja. Jedenfalls gäbe es die entsprechenden Unterlagen, die der Verfassungsschutz ja haben will, die gebe er nicht raus. Und Kalbitz sei halt nur zweimal in Lagern dieser Organisation gesehen worden. Daraus würde jetzt eine Mitgliedschaft konstruiert. Damit könne Kalbitz aber auch kein Verschweigen einer Mitgliedschaft in seinem Aufnahmeantrag in die AfD vorgeworfen werden, dass die eine Seite genau die in diese Kerbe schlug, aber die ganze Zeit der Anwalt des AfD-Bundesverbandes. Aus seiner Sicht ist Andreas Kalbitz gar nicht ordnungsgemäß Mitglied der Partei geworden und hat in seinem Aufnahmeantrag getäuscht, angeblich, dort falsche Angaben zu seiner Mitgliedschaft bei den Republikanern und der heimattreuen deutschen Jugend gemacht. Das waren so die Hauptargumente der beiden Seiten.
Wie geht es damit jetzt weiter?
Also gegen die Entscheidung des Berliner Landgerichts ist grundsätzlich Berufung möglich. Das hat der Anwalt der Bundespartei AfD, Joachim Steinhöfel, auch schon angekündigt, noch bevor er das Ergebnis kannte, dass er diesen Weg im Fall des Falles gehen wolle. Dafür sind 4 Wochen Zeit. Vor allem geht man diesen Weg normalerweise nach Vorliegen der schriftlichen Begründung des Gerichtes. Das wird sicherlich ein paar Tage dauern, bis es soweit ist. Und so wie das Gericht heute die Entscheidung begründet hat, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass Andreas Kalbitz jetzt erstmal so agieren kann, wie er möchte, dass er auch tatsächlich am Montag schon an dieser Sitzung des Bundesvorstandes teilnehmen kann, weil dieser Termin wurde ja auch explizit in der Entscheidung des Gerichtes erwähnt. Parallel dazu läuft natürlich das Verfahren vor dem Bundesschiedsgericht der AfD weiter. Dort können die beiden Streitparteien bis Montagabend noch Schriftsätze einreichen. Und Joachim Steinhöfel sagte vor Reportern vorhin, er rechnet damit, dass auf dieser Ebene auch relativ bald eine Entscheidung fällt, also binnen weniger Wochen.
Daniela Siebert über den Streit zwischen AfD-Vorstand und Andreas Kalbitz. Vielen Dank für diese Informationen. Die Innenminister von Bund und Länder haben heute getagt, nicht mehr per Videoschalte, sondern in Erfurt von Angesicht zu Angesicht. Und Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent für Thüringen, berichtet.
Große Freude war den Innenministern anzumerken, wieder physisch zusammenkommen zu können. Eine große Einmütigkeit zeigte sich auch bei den Beschlüssen, zum Beispiel bei der Bewertung des Rechtsextremismus. Ausdrücklich dankte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang.
Ich habe ihm gesagt, dass ich es als wohltuend empfinde, wie er die Dinge betrachtet, in nüchterner Klarheit, und dass sich nicht nur das wohltuend von seinem Vorgänger unterscheidet, sondern auch die Vortragsweise. Und ich freue mich über die ausgesprochen gute Zusammenarbeit, auch mit einem klaren Fokus auf das, was ist, nämlich dass die größte Bedrohung für unsere Demokratie und unsere Freiheit gegenwärtig ausgeht von Rechtsextremismus und von Rechtsterrorismus.
Es soll geprüft werden, ob DNA-Spuren nicht nur rechtsextremer Gewalttäter länger aufbewahrt werden könnten. Beim Thema Kinderpornografie und Missbrauch erhoffen sich die Innenminister Leitplanken vom Europäischen Gerichtshof, wie eine Vorratsdatenspeicherung EU-rechtskonform aussehen könne. Dann sollten auch schnell Gesetze verabschiedet werden. Eine Strafverschärfung für die Täter begrüßten sie ausdrücklich. Außerdem wollen sie prüfen, ob es eine Möglichkeit zur Identifikationspflicht im Internet geben könne, sodass Hass und Hetze strafrechtlich verfolgt werden könnten, auch ohne dass jeder seinen Klarnamen nennen müsse. Der Abschiebestopp für syrische Flüchtlinge wurde bis zum Jahresende verlängert. Von den griechischen Inseln sollen beginnend im Juli 243 kranke Kinder und deren Kernfamilien aufgenommen werden, insgesamt über 900 Personen. Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte sich sehr erfreut über die ungewohnt hohe Aufnahmebereitschaft der Länder. Der sonst übliche Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern werde hier nicht angewandt.
So war ich heute angenehm überrascht, dass der Freistaat Bayern mir erklärt hat, dass er aus diesem Kontingent auch Kinder aufnehmen möchte. Wer weiß, wie es mir zu dieser Frage in den letzten Jahren erging, kann es nicht hoch genug schätzen.
Großen Unmut hatte vor Beginn der Innenministerkonferenz das Berliner Antidiskriminierungsgesetz hervorgerufen. Horst Seehofer hatte angekündigt, keine Bundespolizei mehr zur Unterstützung nach Berlin zu schicken. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg wollten erst eine Garantieerklärung, dass ihre Polizisten nicht nach dem Berliner Gesetz belangt werden könnten, ehe sie wieder Amtshilfe in der Hauptstadt leisten würden. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, musste detailliert erklären, dass das Gesetz für Berliner Beamte gelte, nicht für andere.
Es gibt keine Beweislastumkehr, wie immer behauptet wird. Zunächst mal müsste der Diskriminierte nachweisen, dass es eine solche Diskriminierung gegeben hat. Und wenn, dann könnte nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz Berlins eine Schadenersatzklage erhoben werden, für die Berlin einzustehen hat. Alleine Berlin. Es gibt keine Regressforderungen an andere Bundesländer. Und die anderen Bundesländer müssen dann für sich entscheiden, wie sie disziplinarisch damit umgehen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer will in den nächsten Tagen noch Details mit Andreas Geisel besprechen. Dann soll ein Brief an alle Amtskollegen rausgehen, der Klarheit und Rechtssicherheit für Einsätze der Bundes- und Landespolizeikräfte in Berlin bringen soll. Damit wäre der Konflikt vom Tisch. Ungewöhnlich deutlich erklärten die Innenminister in Erfurt in einer Resolution Anerkennung, Respekt und Wertschätzung für die Polizisten, die sich in den vergangenen Wochen dem Vorwurf der Diskriminierung von Minderheiten, des Rassismus ausgesetzt sahen. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius sagte:
Wir sind der Auffassung, nein, wir sind nicht nur der Auffassung, wir wissen das, dass wir eine der besten Polizeien der Welt haben. Das kann man ohne Übertreibung sagen. In den meisten Bundesländern wird inzwischen auf Bachelor-Studiumniveau ausgebildet. Überwiegend Abiturienten stoßen in die Polizei. Insgesamt verdient die Polizei, und das war der Ansatz hier durchaus ungewöhnlich als Innenminister, als Dienstherren, einmal sehr deutlich zu sagen, dass gerade in diesen unruhigen Zeiten wir uns in diesem Land auf unsere Polizei in ganz besonderer Weise verlassen können.
Das aber wollte Horst Seehofer so nicht stehen lassen.
Du hast gesagt, eine der besten. Gut. Ich möchte hinzufügen, die beste.
Du kommst aus Bayern, du musst immer einen draufsetzen.
Ja, scherzende Innenminister also auf deren Konferenz in Erfurt, über die Henry Bernhard berichtete. Und von den Innenministern kommen wir zu einem Innenpolitiker der CDU, zu Philipp Amthor, der jüngste seiner Bundestagsfraktion und für nicht wenige Parteifreunde einer der großen Hoffnungsträger der CDU. Den Landesvorsitz seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern soll er vielleicht übernehmen. Darüber berät gerade der Parteivorstand in Güstrow. Doch es gibt schwere Vorwürfe gegen Amthor. Es geht dabei um Verlockungen, um Transparenz, um den Ruf von Politikern insgesamt. Champagner und Reisen spielen eine Rolle und so zumindest berichtet es der Spiegel, der ein oder andere gefallen und 2817 Aktienoptionen. Stefan Dietjen in unserem Hauptstadtstudio. Der Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern berät also gerade über Philipp Amthor und all das, was ich gerade geschildert habe. Was davon dringt zu Ihnen bis nach Berlin?
Ja, in der Tat, der Landesvorstand sitzt da jetzt gerade zusammen in Güstrow und es geht ja, Sie haben es gesagt, um die Frage, ob Philipp Amthor dort Landesvorsitzender werden kann. Er hat sich diesen Platz, man kann das nicht anders sagen, erkämpft, ergattert und steht da natürlich jetzt auch intern unter Kritik vor vielen Fragen. Aber nach dem, was wir hören, was auch unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann, die da gerade in Güstrow ist, mir unmittelbar vor der Sendung nochmal sagte, ist, dass man den Eindruck hat, die Partei wird sich nochmal hinter diesen designierten Vorsitzenden zusammenscharen. Nicht zuletzt, weil es keine wirklichen Alternativen im Augenblick gibt.
Und was geht es denn bei den Vorwürfen gegen Philipp Amthor genau?
Philipp Amthor steht natürlich jetzt massiv im Feuer. Das haben wir hier gerade unmittelbar jetzt vor dieser Sendung im Deutschen Bundestag erlebt, in einer Debatte, eine Aktuelle Stunde, beantragt von der Fraktion der Linken, deren Vorsitzender Bartsch sich natürlich nicht hat nehmen lassen, jetzt Philipp Amthor unmittelbar ins Fadenkreuz zu nehmen, ihn heftig zu attackieren. Wie konnte ein Abgeordneter, sagte Bartsch, nur so den Kompass verlieren? Aber Bartsch hat natürlich auch aufgezählt, die Fragen, denen sich Philipp Amthor jetzt wahrscheinlich auch in diesen Minuten vor dem Landesvorstand seiner eigenen Partei noch einmal stellen muss, da sind in der Tat noch einige Fragen unbeantwortet.
Wer hat denn die Rechnungen bezahlt? Die Flüge, die Übernachtungen, das teure Essen? Was hat denn der ganze Spaß gekostet? Der Mann muss endlich mal reinen Tisch machen. Das wäre notwendig.
Ja, der Vorsitzende der linken Fraktion im Bundestag, Bartsch, eben im Deutschen Bundestag. Es geht in der Tat darum, hat Philipp Amthor da tatsächlich doch Geldleistungen bekommen, die er möglicherweise hätte anzeigen müssen? Da gibt es ja Regeln des Deutschen Bundestages, Transparenzregeln. Er hat angezeigt, dass er einen Direktorenposten, so heißt es, für dieses amerikanische Unternehmen Augustus Intelligence hat. Das hat er veröffentlicht, pflichtgemäß. Die Frage ist nun, hat er zusätzlich Leistungen, etwa Reisekostenerstattungen bekommen für die Tätigkeit für dieses Unternehmen, die anzeigepflichtig gewesen wären? Und dann gibt es einen weiteren Punkt, er hat eben Aktienoptionen bekommen. Und da gibt es nun offenkundig tatsächlich eine Gesetzeslücke. Denn solche Aktienoptionen, darauf hat am deutlichsten in der Debatte eigentlich Enrico Komning von der AfD aufmerksam gemacht. Die sind nicht anzeigepflichtig.
Das Problem ist, eine Anteilsoption ist eben kein Einkommen. Es ist ein Versprechen, wenn nicht gar eine Wette auf einen zukünftigen Gewinn und deshalb bisher nicht anzeigepflichtig.
Also ich würde mal sagen, da ist im Bundestag dann doch eine Aufgabe erkannt worden und die mündet jetzt natürlich ein in die Debatte über ein eigentlich ganz anderes Thema, nämlich die Frage, ob der Bundestag ein Lobbyregister verabschieden sollte. Die Vertreter der Koalition haben nochmal angekündigt, sie wollen in der zweiten Jahreshälfte auch dieses Thema angehen. Aber da, das muss man unterscheiden, geht es dann um den Lobbyismus, um Einflussnahme durch Externe, also Interessenorganisationen von wirtschaftlichen bis zu ideellen, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter, die auf Abgeordnete oder die Regierung zugehen und da beratend versuchen, einflussnehmend versuchen, in Kontakt zu treten. Das aber ist ein anderer Fall als der des Abgeordneten Philipp Amthor. Da geht es im Grunde um das Abgeordnetengesetz und die Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete.
Stefan Dietjen in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Gleich mehrere Fälle von Geheimnisverrat soll es im militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr, dem MAD, gegeben haben. Demnach könnte der Fall, der gestern bekannt wurde, nur die Spitze des Eisbergs sein. Michael Götschenberg berichtet.
Nach AD-Informationen gibt es Hinweise darauf, dass es mehrfach, womöglich regelmäßig, Hinweise und Warnungen aus dem MAD ans Kommando Spezialkräfte KSK zu den laufenden Ermittlungen gegeben haben könnte. Der MAD ermittelt gegen mehrere Personen im KSK wegen des Verdachts, Rechtsextremisten zu sein. Nach Informationen des AD-Hauptstadtstudios könnten nach neuesten Erkenntnissen mindestens 8 Personen innerhalb des KSK entsprechende Informationen aus dem MAD erhalten haben. Ob diese Informationen von mehreren Personen im MAD kamen, die das KSK über die Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten haben, ist noch unklar. Die Ermittlungen innerhalb des MAD dazu laufen noch. Weitere Suspendierungen von MAD-Mitarbeitern stünden zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht an, hieß es. Gestern hatte der MAD darüber informiert, dass ein Mitarbeiter vom Dienst suspendiert wurde, da er Informationen aus einer laufenden Operation weitergegeben habe.
Michael Götschenberg berichtet über möglichen Geheimnisverrat beim militärischen Abschirmdienst. Für viele Anleger war Wirecard der Silberstreif am Horizont. Endlich ein deutsches Tech-Unternehmen, das in kürzester Zeit zum Weltkonzern aufsteigen könnte. Doch der Zahlungsdienstleister kämpft seit Wochen mit Ungereimtheiten rund um seine Bilanz, deren Veröffentlichung immer weiter verschoben werden musste. Der Traum vieler Investoren ist wie eine Seifenblase geplatzt. Die Aktie stürzt weiter in den Keller und das, obwohl Wirecard-Chef Braun heute zurückgetreten ist. Das Vertrauen ist offenbar dahin. Aus Frankfurt, Bianca von der Au.
Bislang hatte er sich in Schweigen gehüllt und trotzte allen Forderungen nach einem Rücktritt. Doch länger konnte er es nicht durchhalten. Wirecard-Chef Markus Braun gab heute Mittag bekannt, er werde mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurücktreten. Keine große Überraschung, nachdem gestern bereits zum 4. Mal die Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr nicht lückenlos vorgelegt werden konnten und der Vorwurf der Bilanzfälschung nun weiter am Unternehmen klebt. Sogar die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Anleger reagierten entsetzt. Der Aktienkurs brach zeitweise um 70% ein. Wolfgang Doni, Analyst von der NordLB, hat bereits gestern geraten, Finger weg von der Wirecard-Aktie.
Ich habe daraufhin eine sehr klare Verkaufsempfehlung ausgesprochen, die sich Stand heute auch als absolut richtig erwiesen hat. Das gesamte Anlegervertrauen dürfte nun verspielt sein. Und die Wirecard-Aktie ist im Moment ein reines Zockerpapier.
Das heißt, Spekulanten wetten weiter auf fallende Kurse und die fallen auch heute weiter ins Bodenlose. Zu viel Unklarheit überschattet das Unternehmen, dessen Geschäftsmodell eigentlich zukunftsträchtig ist, sagt Analyst Doni. Wirecard ist einer der wenigen großen deutschen Technikkonzerne im DAX, der mit elektronischem Zahlungsverkehr weltweit erfolgreich wurde.
Und das Geschäft ist weiterhin zukunftsträchtig, aber diese ganzen Unklarheiten stellen zunächst mal die Existenz des Unternehmens in Frage.
Konkret geht es darum, dass Wirtschaftsprüfer Zweifel an der Existenz von 1,9 Milliarden Euro haben, die auf Treuhandkonten von philippinischen Banken sein sollen. Diese erklärten aber nichts von den Konten zu wissen und dass Wirecard kein Kunde von ihnen sei. Der Wirecard-Chef selbst äußerte sich zu den Vorwürfen in einem YouTube-Video in der Nacht zum heutigen Freitag. In schwarzem Rollkragenpullover vermittelt er den Eindruck, als verstehe er die Welt nicht mehr und sieht sich und die Firma, die er groß gemacht hat, als Opfer eines riesigen Betrugs.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Im selben Video stellt Braun ein neues Vorstandsmitglied vor, den US-Manager James Fries, der nun schlagartig zum Nachfolger Brauns geworden ist. Er tritt ein schweres Erbe an. Für Wirecard geht es um nichts Geringeres als ums Überleben, auch im wichtigsten deutschen Aktienindex, dem DAX.
Bianca von der Au berichtete. Und Wirecard ist auch Thema in einem unserer Kommentare ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Es empfiehlt sich auch immer der Blick auf unsere Homepage www.deutschlandfunk.de. Und mit diesem Tipp verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Mario Dubovicek. Schönen Abend noch.